notre petite chose, c'est quoi qui fait que souvent l'on me fait les yeux. Ce qui me flatte beaucoup, je l'avoue. J'aime flirter.
Paris, Dienstag, 24. Mai 1939. Hotel de la Poste in der Rue de Tournon. Am Fenster des Cafés sitzt Josef Roth im angeregten Gespräch mit einigen Tischgenossen. Deutsche und österreichische Emigranten aus dem Kreis und neue im Exil gewonnene Freunde erinnern sich an ihn.
Er war geistreich und nobel, ein flinker Beobachter. Scharfäugig, hellhörig, immer der Mittelpunkt. Beim Erzählen hatte er einen verzauberten Blick, den ich sonst nirgends erlebte. Er steckte voller Geschichten, die er dichterisch und oft auch unrealistisch erzählte. Er war ein geborener Erzähler.
Glasigen Blicks, aber sonst in würdig zusammengenommener Haltung, hielt er Circle in den Kaffeehäusern von Paris, Wien, Amsterdam und anderen Metropolen. Seine Freunde in aller Herren Länder waren von jeder Sorte. Poeten und Journalisten, Verleger und reiche Leute, Schmarotzer, katholische Priester und Kommunisten, Herzoginnen und Schauspielerinnen, Hilfesuchende und Leser, Narren und Unglückliche.
Roth war einer der beredtesten Menschen, denen ich je begegnet bin. Gesprächig wie Sokrates, voller Anekdoten und Witze wie ein alter Jude, voller Neugier für andere Menschen.
Seine Neugier war so stark, dass sie sich in Teilnahme, in Sympathie verwandelte. Und beinahe alle, mit denen er saß und trank, glauben machte, sie seien seine Freunde. Ja, er sei ihr bester Freund.
Roth hat sich immer einsam gefühlt und war der geselligste Mensch. Immer saß eine ganze Gesellschaft an seinem Tisch und er studierte und unterhielt sie, trinkend und plaudernd und rauchend.
Er konsumierte erstaunliche Mengen äußerst konzentrierten Alkohols. In meiner Erinnerung waren es meist Getränke von ungewöhnlich dunkler, bräunlich-trüber Färbung und geradezu diabolischer Intensität, die er aus kleinen Gläsern schlürfte.
Plötzlich, an jenem Dienstag im Mai 1939, tritt ein Freund an den Tisch und überbringt, erregt, die Nachricht, Ernst Toller habe sich in seinem New Yorker Hotelzimmer aufgehängt. Roth, der mit dem deutschen Schriftsteller und Anführer der Münchner Räterevolution befreundet war, sagt:
Wie dumm von Toller, sich jetzt aufzuhängen, da es mit unseren Feinden zu Ende geht.
Viele denken im Mai 1939, der Nationalsozialismus in Deutschland gehe seinem Ende entgegen. Noch weiß niemand, dass nur 3 Monate später der Zweite Weltkrieg ausbrechen wird.
Ich glaube, seine Äußerung, es gehe mit unseren Feinden zu Ende, war ein letztes sich Aufbäumen des Lebenswillens und der Lebensbejahung.
Roth hatte sich beim Sprechen halb aufgerichtet. Die nicht zu meisternde Aufregung war ihm im Gesicht anzusehen. Bevor er aufstehen konnte, beugten sich seine Knie und er fiel mit schwerer Wucht in den Stuhl zurück, auf dessen Lehne sein Arm einen Augenblick lang baumelte, ehe sein ganzer Körper auf den Fußboden glitt.
Ich ließ ihn auf sein Zimmer bringen und rief dann den Arzt an. Während ich noch telefonierte, kam er mit sichtlicher Mühe die Treppe herunter und nahm wieder an seinem Tisch Platz. Einer der Freunde bestellte ihm einen Cognac.
Man durfte ihm den Alkohol nicht entziehen.
Er hatte einiges von meinem Telefongespräch aufgefangen und meinte leise protestierend, er weigere sich, ins Krankenhaus zu gehen, er werde sich nicht vom Fleck rühren. Kurze Zeit danach erschien der Arzt samt Krankenwagen. Halb gehend, halb von seinen Freunden gestützt, begab sich der keuchende Roth in den Wagen, der ihn in das Hôpital Necker brachte.
Einige Tage später stirbt Josef Roth. An Delirium tremens und an den Folgen einer Lungenentzündung, die sich durch die nachlässige Behandlung in dem armen Spital eingestellt hatte. Freunde fanden ihn, angeschnallt unter der Decke, gefesselt mit Riemen.
Man hatte ihm allen Alkohol entzogen, was ein unverzeihlicher Fehler war. Er hatte ein schwaches Herz, das die Aufregung des Deliriums nicht vertragen konnte. Hätte er von Anfang an kleine Dosen Alkohol bekommen, wäre es nicht zu dem Delirium tremens gekommen.
Das ganze Leben war dem österreichischen Schriftsteller und Journalisten Josef Roth ein 44 Jahre andauernder, leidvoller Kampf gewesen. Nur manchmal und dann auf kurze Zeit hatte er durch diese oder jene List dem Kampf entkommen können.
Ich liebte es, mich unsichtbar zu machen. Ich träumte mir eine Tarnkappe. Ich war kein schwächlicher Knabe, der den Kampf unter allen Umständen zu fürchten hatte. Dennoch schien mir ein Kampf, in dem ich dem Gegner unsichtbar bliebe, als der einzig mögliche.
Der Friede war ihm lieber, weil ihn der Kampf verraten hätte und er im Verborgenen leben wollte. Hinter dem Schutz der Tarnkappe, wo sich Fantasie und Nachdenklichkeit bestens paaren konnten, da wachte ein scharfer, unbeeinflusster Beobachter. Als Journalist lag es Roth nicht, über die Ereignisse zu berichten, sondern er konnte nur erzählen, was in ihm selbst vorging und wie er selbst die Dinge erlebte. Alles, was er sagte und schrieb, war gesehen und erkannt. Dadurch erhielten nicht nur seine Romane, sondern auch seine journalistischen Arbeiten ihre bleibende Bedeutung. Für Roth bestand keine Kluft zwischen Literatur und Journalismus. Er selbst betrachtete sich als literarischen Chronisten. Ein Berliner Freund erinnert sich.
Wie oft lehnte er ein weiteres Gespräch mit einem Neugierigen ab, der in ihn dringen wollte, warum dies so und so in seinem Urteil sei. Ich sehe das. Und er sah es wirklich. Er war ein Beobachter, kein Kritiker des kleinen Lebens. Er stellte fest, er erlebte im Sehen. Die Anekdote entfaltete sich zum Roman und wurde Geschichte, wurde eine Geschichte. Aber im Alltag kannte er sich nicht aus. Er hatte keine Bindung zur Realität.
Roths ungewöhnliche Weise zu sehen und zu erleben ermöglichte es ihm zwar, mitten in der Trostlosigkeit des Alltags Wunder zu vernehmen. Doch war er selbst immer der einsame Fremde, der sieht und hört und sich das Seine dabei denkt.
Ich habe keine Heimat, wenn ich von der Tatsache absehe, dass ich in mir selbst zu Hause bin und mich bei mir heimisch fühle. Wo es mir schlecht geht, dort ist mein Vaterland. Gut geht es mir nur in der Fremde. Wenn ich mich nur einmal verlasse, verliere ich mich auch. Deshalb achte ich peinlich darauf, immer bei mir zu bleiben.
Roths Heimatort Brody liegt im damaligen Königreich Galizien. Als er 1894 geboren wird, ist Galizien noch ein Kronland der österreichisch-ungarischen Monarchie. Es umfasst einen großen Teil des heutigen Südpolen und Teile der heutigen Ukraine. Es gilt als gottverlassene Gegend. Von Brody aus sind es kaum 10 Kilometer zur russischen Grenze, aber 800 Bahnkilometer bis zur Hauptstadt Wien. Nicht nur die Distanz ist Ausdruck der Rückständigkeit des Landes, sondern auch die Landschaft. Staub, Schlamm, Sumpf. Anders als in Wien selbst können die Menschen in dieser dumpfen, ärmlichen Welt die mild nachlässige Herrschaft der Habsburger täglich mit den strafferen und minder humanen Regierungen ihrer Nachbarländer vergleichen. Stefan Zweig erzählt:
In dem kleinen Städtchen, dem Josef Roth entstammte, blickten die Juden dankbar hinüber nach Wien. Dort wohnte, unerreichbar wie ein Gott in den Wolken, der alte, der uralte Kaiser Franz Josef. Und sie lobten und liebten in Ehrfurcht diesen fernen Kaiser wie eine Legende.
Schon ganz früh im fernen Galizien wird Hochachtung und Ehrfurcht vor dem Kaiser Franz Josef und seiner Armee in Roths Kinderherz eingepflanzt. Es klingt wie ein Märchen, wenn er sich an die alte Zeit der Habsburger erinnert.
Stadt lebten etwa 10.000 Menschen. 3.000 unter ihnen waren verrückt, wenn auch nicht gemeingefährlich. Ein linder Wahnsinn umgab sie wie eine goldene Wolke. Ich glaube, dass bei uns zu Hause niemand Papiere hatte. Es gab ein Gericht, ein Gefängnis, Advokaten, Finanzämter, aber nirgends brauchte man sich zu legitimieren. Ob man als der oder jener verhaftet wurde, was machte es aus? Ob man Steuern bezahlte oder nicht, wer ging daran zugrunde? Wem half man damit? Hauptsache war, dass die Beamten zu leben hatten. Sie lebten von Bestechungen. Deshalb kam niemand ins Gefängnis. Deshalb zahlte niemand Steuern. Deshalb hatte niemand Papiere.
Da Brody dem Klang nach zu sehr an ein galizisches Krähwinkel erinnert, will Roth später mit seinem Heimatstädtchen nichts zu schaffen haben. Obwohl gerade Brody mit all seinen Eigentümlichkeiten ihm die Atmosphäre und die Gestalten für einige seiner wichtigsten Werke liefern wird, gibt er lieber einen anderen Geburtsort an. Überhaupt mag Roth keine intimen Mitteilungen. Und er zieht es vor, Legenden über sich zu verbreiten. Er hat ein großes Bedürfnis, sein eigenes Leben und alles, was mit ihm zusammenhängt, zu mythologisieren.
Nirgends, in keinem Kirchenbuch und in keinem Gemeindekataster wurde der Tag meiner Geburt eingetragen, mein Name vermerkt. Meine Mutter war eine Jüdin von kräftiger, erdnaher, slawischer Struktur. Sie hatte kein Geld und keinen Mann. Denn mein Vater ließ sie allein und verschwand auf Nimmerwiedersehen.
Der Vater, der noch vor Josef Roths Geburt geisteskrank wurde und den man nach einem Aufenthalt in einer deutschen Heilanstalt bei einem Wunderrabbi in Russisch-Polen unterbrachte, gilt als verschollen. Über ihn wird nicht geredet. Für die Mutter ist er ein Tabu. Für den halbweisen Roth eine unerschöpfliche Quelle immer neuer Erfindungen.
Er muss ein merkwürdiger Mensch gewesen sein, ein Österreicher vom Schlag der Schlawiner. Er verschwendete viel, trank wahrscheinlich und starb, als ich 16 Jahre alt war, im Wahnsinn. Seine Spezialität war die Melancholie, die ich von ihm geerbt habe. Ich habe ihn nie gesehen. Doch erinnere ich mich, dass ich als Knabe von 4, 5 Jahren einmal von einem Mann geträumt habe, der meinen Vater darstellte. 10 oder 12 Jahre später sah ich zum ersten Mal eine Fotografie meines Vaters. Ich kannte sie bereits. Es war der Herr aus meinem Traum.
Keinen Vater zu haben, das ist, als sei ihm ein Stück seines Lebens entrissen worden. Er kompensiert diesen Verlust damit, dass er sich in seinen Romanen durch unaufhörliches Fabulieren immer wieder neue Vaterfiguren schafft. Eine dieser Vaterfiguren soll später der Kaiser Franz Josef werden, in dem berühmten Roman Radetzky-Marsch. Der Mangel an väterlicher Zuneigung befähigt ihn zu dem starken Mitgefühl, das er besonders in seinen letzten Jahren für viele der notleidenden Freunde und Bekannten empfindet. Ihnen gegenüber ändert er, je nach Bedarf und Laune, die Versionen über den nicht vorhandenen Vater.
Mir sagte er, ich bin der Sohn eines österreichischen Eisenbahnbeamten, frühzeitig pensioniert und in Wahnsinn gestorben.
Sein Vater sei der Kapselroth, der bekannte Wiener Munitionsfabrikant.
Der Mann, den meine Mutter heiratete, war nicht mein Vater, sagte er, denn er stamme von einem Edelmann ab. Er sei der natürliche Sohn eines polnischen Grafen, mit dem seine Mutter eine kurze Liebschaft gehabt haben soll.
In dieser längst nicht vollständigen Liste von Legenden spiegelt sich Roths ungestilltes Verlangen nach der Liebe und nach dem Schutz eines Vaters. Sein Leben lang sollte es ihm nicht gelingen, mit dem eigenen Vaterbild ins Reine zu kommen. Vielleicht hat ihn das auch unfähig gemacht, sich selber in eine Vaterrolle hineinzufinden. Ist das Leben nicht so, wie er es sich gewünscht hätte? So muss die Fantasie her und Legenden werden erfunden. Einer der wenigen Menschen, zu denen Roth vollkommenes Vertrauen und dem er gleich bei der ersten Begegnung in Paris das Du angeboten hatte, Josef Gottfahrstein, erinnert sich?
Oft saß ich an einem Tisch mit ihm und hörte zu, wie er anderen die fantastischsten Geschichten erzählte und mir bei jeder Erfindung unter dem Tisch einen Klaps auf das Knie gab. Als ich ihn fragte, wozu er das nötig habe, antwortete er:
Um diesem verworrenen Leben den Stachel zu nehmen, muss man es überlisten.
Es war seine Art, mit dem Leben fertig zu werden. Er konnte oft schwer zwischen Dichtung und Wahrheit unterscheiden. Das hing auch damit zusammen, dass sein Leben aus lauter Umbrüchen bestand. Dass er die Welt, wie sie war, nicht vertrug und sie deshalb umbiegen musste.
Über seine Beziehung zur Mutter gibt es von ihm nur flüchtige Bemerkungen.
Alle Mütter sind dumm. Die Mütter muss man erziehen können. Die Mütter glauben, etwas Großartiges zu leisten, wenn sie einen Braten zubereiten.
Offensichtlich gibt es bei Roths alleinstehender Mutter ein ungestilltes Bedürfnis nach Anerkennung und Liebesbeweisen, die der Sohn ihr nicht geben kann oder will. Josef Roths Biograf David Bronson meint dazu:
Das Bedürfnis, seine Liebesobjekte in Besitz zu nehmen, die Eifersucht als Zeichen übergroßen Verlangens nach Liebe, hatte er mit dieser Mutter, mit der er nicht auskommen konnte, gemein. Und ebenso wie es zur Entzweiung mit der Mutter kam, sollten auch alle anderen Liebesbindungen Roths in die Brüche gehen.
Ich liebte die Freiheit. Die Zeit, die ich bei meiner Mutter verbrachte, war meine glücklichste Zeit. In der Nacht stand ich auf, kleidete mich an und ging aus dem Haus.
Diese Mutterbindung, die aus verdrängter Liebe und nicht eingestandenem Hass bestand, einer Mischung, die für Roth bezeichnend war, machte ihn für den Alkoholismus und die Depression empfänglich, beraubte ihn der Möglichkeit, realistisch mit dem Leben fertig zu werden und belastete ihn später noch, als er von zahllosen, ihn liebenden Anhängern umgeben war, mit dem Gefühl schmerzvoller Vereinzelung.
Thank you. Ein ganzes Leben lang wird Roth die Psyche und das Leid seiner Kindheit mit sich schleppen. Sie machen ihn zum Außenseiter. Nie kann Roth sich seiner Umgebung anpassen, als Schüler nicht und auch später nicht als Germanistikstudent in den Hörsälen der Wiener Universität.
Ich saß unter den jungen Leuten, die mir zuwider waren, die ich aber beneidete. Sie hatten Lebenslust, sie waren laut, kräftig. Es schien mir, dass sie das Leben genossen, stärker als ich. Bunter lebten sie, weil gewöhnlicher. Ich bemitleidete mich, weil ich von dem Recht der Jugend auf Romantik keinen Gebrauch zu machen verstand und war mit mir unzufrieden. Sah ich die Umzüge, Feste, Uniformen der anderen, so kam ich mir fremd in dieser Welt vor, ausgestoßen, beinahe geächtet. Dieses Leid stachelte meinen Ehrgeiz an, denn ich hoffte, durch überragende Leistungen meinen Mangel an geselligen Fähigkeiten wettzumachen. Ich fühlte, dass man mir mein Recht, eine Ausnahme zu sein, nicht zugestehen würde und meine auffallende Einsamkeit als Arroganz verstehen müsse. Es blieb mir also nichts übrig, als die Not meiner Arroganz noch zu verstärken und abweisender zu werden, als ich es schon von Natur war. Dagegen wollte ich sehr vielen gefallen. Es war mein Ehrgeiz, vollendete Anzüge und Manieren zu besitzen, weit gereist, erfahren und elegant zu sein, ein Weltmann. Es fehlte mir das Geld für Reisen, großartige Abenteuer, wirkliche Eleganz und Erfahrungen. Ich musste alles vortäuschen, mich durch Instinkte, Lektüre, Beobachtungen heranbilden und lügen. Ich log sehr viel, erzählte geschickt von fremden Ländern, sprach weise von den Frauen und lernte in jener Zeit erst das eigentliche Handwerk des Schriftstellers und des Hochstaplers. Die Formulierung.
Ein Mitstudent, 1915 in Wien, der Roth über 2 Jahrzehnte verbunden bleiben sollte, Josef Wittlin, beschreibt den Studenten.
Roth fiel mir auf. Er war sehr dünn, gepflegt, gut gekleidet. Sein blondes Haar trug er in der Mitte gescheitelt. Es war immer mit Pomade glatt gekämmt. Er kam mir wie der klassische Typ eines Wiener Dandy aus Beamtenkreisen vor, ein sogenannter Gigerl. In seinen schönen blauen Augen, die oft ironisch blickten, trug er einen Monokel, der Art, dass sein spitzes Gesicht durch das Monokel leicht arrogant wirkte.
Um seine Armut zu maskieren, setzt der Student alles daran, wie ein Stutzer aufzutreten. In den Kriegsjahren 1914-15 erscheinen seine ersten Gedichte, Kurzgeschichten und Essays in Zeitungen. So geschickt, wie er seine Unzulänglichkeiten zu verbergen weiß, gelingt es dem 19-Jährigen, seine literarischen Ambitionen in die Tat umzusetzen.
Wien am 5. August 1915. Sehr geehrter Herr Redakteur, es ist das Schicksal der Armen, dass sie allem, was sie beginnen, eine Entschuldigung vorausschicken müssen. Ich gehöre leider zu dieser Gattung und deshalb bitte ich Sie um Verzeihung. Wofür? Nun, dass ich es wage, Sie zu stören, dass ich es unternehme, Sie mit meiner unbedeutenden Persönlichkeit zu langweilen und Ihnen Ihre gewiss sehr kostbare Zeit zu rauben. Aber bitte verlieren Sie nicht die Geduld. Ich bin einer von denjenigen, die man Lyriker nennt, oder Narren, oder Bettler, oder alles zugleich. Sämtliche 3 Attribute passen auch auf mich. Ganz besonders das Letzte. Es ist nicht die Sehnsucht nach Druckerschwärze, die mich Ihnen schreiben heißt, sondern die Not. Sie lehrt heutzutage nicht mehr beten. Denn das Beten haben wir vergessen, als wir sahen, dass es umsonst sei. Die Not lehrt heute bitten. Aber die Bitte wird zum Gebet und der Mensch, an den man sie richtet, wird zum Herrgott. Für mich sind Sie es jetzt, Herr Redakteur. Hoffentlich erhören Sie mich. Wenn Sie es nicht wissen, so ahnen Sie es doch gewiss, was das heißt, arm zu sein, wie das tut, wenn man eine große Sehnsucht im Herzen und nicht eine Münze in der Tasche trägt, wenn man das Leben liebt und dieses schöne teuflische Weib einen kalt abweist wie einen unangenehmen Liebhaber. So erlaube ich mir denn, Ihnen einige Proben meiner Mühe zu bringen und Ihnen meine Dienste anzubieten. Vielleicht können Sie mich brauchen. Vielleicht verwenden Sie einiges in der Sonntagsbeilage. Ich lebe in der Hoffnung, dass ich es nicht umsonst versucht habe, Herr Redakteur. Hochachtungsvoll, Ihr Josef Roth, Stud Phil.
Die gekonnte Formulierung dieses Briefes, das, wie Roth sagt, eigentliche Handwerk des Schriftstellers und Hochstaplers, tut in der Redaktion die erhoffte Wirkung. Kurz darauf kann er seine ersten dichterischen Versuche gedruckt lesen.
Sterne gibt's, die ewig scheinen wollten und doch verglühen. Wolken gibt's, die eher weinen sollten und weiterziehen. Steine gibt's, die viel zu fragen wüssten, doch keiner spricht. Menschen gibt's, die sich was fragen müssten und sagen's nicht.
Roths erste Veröffentlichungen fallen in die Kriegsjahre und werden natürlich schlecht bezahlt. Dazu kommt, dass er nach und nach seine hauptsächliche Geldquelle als Germanistikstudent verliert, den Privatunterricht. In der von seiner Fantasie korrigierten Erinnerung heißt es:
Nun hatte ich also einen starken Ehrgeiz ohne Ziel. Ich war ein Wanderer ohne Weg. Ich musste Geld haben. Ich überlegte die Möglichkeit einer reichen Heirat. Ich trat in Verbindung mit einem jüdischen Heiratsvermittler. Aber ich konnte die Bedingungen, die Väter reicher Bräute an einen Schwiegersohn stellen, nicht erfüllen. Ich wollte sofort Geld haben, nicht erst nach der Beendigung meiner Studien und ohne die Verpflichtung, einen bürgerlichen Beruf zu ergreifen. Es gab also nur noch einen Ausweg, das Militär.
Roth und auch sein Freund Wittlin geben sich zunächst als Pazifisten aus. Je länger der Krieg aber dauert, desto fadenscheiniger kommt ihnen ihre pazifistische Haltung vor. Obwohl als kriegsuntauglich erklärt, melden sie sich freiwillig und werden, durch Empfehlung nach erneuter Musterung und schließlich auf inständiges Drängen hin, für den Frontdienst angenommen.
Wir waren der Ansicht, dass der einzige und geeignete Platz für Dichter im Kriege der Dienst in der vordersten Linie sei. Denn nur dort lernt man Leben und Tod kennen, selbst wenn man Pazifist ist.
Ein Jahr später, in einem Brief an seine Cousine Paula aus dem Kriegsgebiet in Ostgalizien, klingt ein ganz anderer Ton.
Alles schwimmt, wenn es regnet. Alles stinkt, wenn die Sonne scheint. Doch hat der Aufenthalt hier einen großen Vorzug. Man ist 10 Kilometer vom Schuss entfernt. Reservestellung. Ich habe furchtbare Momente erlebt und Momente voll grausiger Schönheit.
In der Erinnerung tauchen Jahre später die schrecklichsten Bilder der Verheerung wieder auf.
Wir haben Massengräber gesehen, verschimmelte Hände, ragend aus zugeschütteten Gruben, Oberschenkel an Draht verhauen und abgebrannte Schädeldecken neben Latrinen.
Diese Eindrücke bleiben nicht ohne nachhaltige Wirkung auf Roths sensibles Gemüt. In der Kriegszeit greift er zum ersten Mal zu jenem fatalen Mittel, das Leben zu überlisten. Er ertränkt das Unerträgliche der Kriegserlebnisse im Alkohol. Während eines Urlaubs in Wien läuft er nachts einem erstaunten Freund in verzweifeltem, schwer angetrunkenem Zustand in die Arme. Nach seiner Entlassung aus dem Militärdienst hört er zunächst mit dem übermäßigen Trinken auf. Er wählt eine weniger verhängnisvolle List, indem er sich eine neue Identität zulegt. Er dichtet sich den Rang eines Offiziers an und eine leidenschaftliche Verbundenheit mit der österreichischen Armee. Nicht Geltungssucht treibt ihn zur Erfindung solcher Legenden. Es ist meist Selbstzweck. Roth dichtet sich aus dem Alltag heraus in eine Fantasiewirklichkeit, die ihm über seine Unzulänglichkeiten hinweghelfen soll. David Bronson schreibt:
Roth verlieh seinen Geschichten, auch in seinen eigenen Augen, immer mehr Wahrscheinlichkeit, indem er sie, allerdings stets in anderer Form, einmal in leichter, dann wieder in mehr ausgesprochener Abwandlung, mehreren Freunden erzählte. Durch die Wiederholung und das Vertrautwerden mit ihnen nahmen sie an Glaubwürdigkeit zu und destillierten sich zu einer Erinnerungssubstanz, die dem Niederschlag wirklicher Erlebnisse gleichkam. Roth gewöhnte sich sogar das lässige, ein wenig schlampige K&K-Militärdeutsch an und erschien selbst denen, die ein Auge dafür hatten, in dieser seiner neuen Persona überzeugend.
Ich hätte Roth für einen pensionierten Major oder Oberleutnant gehalten. Er war ein Kavalier. Das ist ein blödes, verlachtes, ungebräuchliches Wort. Aber das war er. Ein K&K-Kavalier.
Als Offizier fühlte er sich größer, mutiger, edler. Er schuf sich um, weil ihm die angeborenen Eigenschaften nicht genügten. Er lebte das selbst kreierte Ich, und es wurde für eine Weile wahr und immer wieder wahr. Die Erschaffung dieses Ich war ihm ebenso ein Bedürfnis wie das literarische Schaffen, und er feilte an sich selbst, wie er an seinen Sätzen feilte. Beides sollte vollkommen sein, und dem unerfüllbaren Verlangen nach solcher doppelten Vollkommenheit und der eigenen Unzulänglichkeit halber verfiel er in späteren Jahren immer mehr dem Alkohol.
Während seiner Dienstjahre beim Militär hat Roth kleine Berichte für die Tageszeitung Der Abend geschrieben. Dann, als der Krieg vorüber ist, kann er durch die bereits vorhandenen Beziehungen eine feste Stellung bei der Wiener Tageszeitung Der Neue Tag bekommen. Denn seine journalistischen Arbeiten fallen bereits durch feine, kluge, menschliche Beobachtungen durch eine ganz eigene Note auf. David Bronson.
Die Journalistik, die Roth in dieser oder jener Form bis zum Ende seines Lebens und ab 1923 auch neben der schriftstellerischen Tätigkeit betrieb, war ihm quasi unbeabsichtigt in den Schoß gefallen.
Aus Mangel an Geld begann ich für Zeitungen zu schreiben. Man druckte meine Dummheiten. Ich lebte davon. Ich wurde Schriftsteller.
Roths Berichte für die linksliberale Wiener Zeitung behandeln die sozialen Folgen des Krieges, die die Stadt Wien prägen. Armut, Arbeitslosigkeit, Mangel an Konsumgütern, die Not der Kriegskrüppel. Besondere Aufmerksamkeit widmet er der armen jüdischen Bevölkerung der Stadt. Ende 1919 bessert sich Roths finanzielle Lage. Er kann es sich erlauben, das Kaffeehaus zu seinem regelmäßigen Domizil zu machen.
Er hatte nie eine Beziehung zum Zuhause. Häuslichkeit war ihm immer suspekt. Er verbrachte die meiste Zeit seines Lebens in Lokalen und Hotels. Da fühlte er sich wohl.
Seine Arbeit verrichtete er an Kaffeetischen. Wo es möglich war, musste er 2 oder 3 Kumpane um sich haben. Hin und wieder warf er ein Wort in ihrer Unterhaltung ein, ohne mit dem Schreiben aufzuhören.
Es ist Roths innerliche Vereinsamung, die seine äußerliche Geselligkeit bedingt. Das Wiener Café Herrenhof ist in den Nachkriegsjahren Treffpunkt der jüngeren Autoren, darunter auch Franz Werfel, Robert Musil und Hermann Broch. Hier, in seinem damaligen Lieblingslokal, lernte Roth Friedel Reichler kennen, seine spätere Frau. Die noch nicht 18-Jährige macht durch ihren weiblichen Charme, ihre Heiterkeit und Ausgelassenheit einen starken Eindruck auf ihn. Allerdings ist etwas Sonderbares in ihrem Wesen. Sie verstummt, sobald andere hinzukommen. Sie wird verlegen und befangen im Kreise von Roths Kollegen. Unter ihrem Einfluss schränkt Roth das Trinken stark ein, ohne es jedoch ganz aufzugeben. Das ihn kennzeichnende Gefühl, immer wieder werde ihm ein Stück seines Lebens entrissen, findet 1920 abermals Bestätigung. Die Zeitschrift Der Neue Tag ist unrentabel geworden, die Redaktion wird geschlossen, Roth geht, wie damals viele österreichische Künstler, nach Berlin. Seine Erläuterungen hierzu schwanken zwischen Fantasie und Teilwahrheiten.
Wenn man einen großen Schmerz hat, ist es gut, seinen Aufenthaltsort zu wechseln. Ich übersiedelte nach Berlin. Die Liebe zu einer verheirateten Frau, die Furcht, meine Freiheit zu verlieren, die mir mehr wert war als mein dubioses Herz, zwang mich dazu.
Inzwischen hat sich Roth als routinierter Zeitungsmann bewährt. Man zahlt bereitwillig für seine Artikel und Feuilletons. Mehrere Berliner Tageszeitungen nehmen ihn als freien Mitarbeiter auf. Darunter auch der Vorwärts, der als sozialistisches Blatt jene linksgerichtete Politik vertritt, von der sich Roth zu dieser Zeit angesprochen fühlt. Links ist damals jeder, der sich gegen Krieg und Nationalismus und zum Arbeiterstand bekennt. In einem seiner für die Zeit typischen Artikel »Wartesaal 4. Klasse«, der in der Neuen Berliner Zeitung erscheint, gibt Roth ein lebendiges Bild der sozialen Zustände in Berlin Anfang der 20er Jahre. Die Passagiere, die nicht reisen.
Groß, gelb, schmutzig, schwimmt die Laterne im Korridor. Aus dichter Nebelwatteverpackung glimmen elektrische Birnen wie geschwollene Glühwürmchen auf. Der Wartesaal 4. Klasse pustet feuchte Wärme aus, wenn die Tür aufgeht. Er macht sich Luft wie jemand, der in Gefahr war zu ersticken. Im rötlichen Düster schwanken formlos verschwommen Mensch und Gegenstand. Der Rauch beißt dem Buffetschrank, den Bänken, den Koffern die Kanten ab. Man sieht das Vorwärtskriechen einer großen Verwesung. Einmal war der Wartesaal ein Gefäß mit ewig wechselndem Inhalt. Er sog er den Strom Passagiere ein und spie ihn wieder auf die Bahnsteiger aus. Er roch süßlich nach Steinkohle und Lederkoffer, nach Abenteuern. Er roch nach Welt. Heute ist er Asyl für Obdachlose. Er riecht nur mehr nach Straße. Er ist nicht mehr Ouvertüre der Welt, sondern Intermezzo der Stadt.
Die Großstadt Berlin der frühen 20er Jahre, mit ihrem Elend, mit der Armut, der Hungersnot und der Arbeitslosigkeit, mit den politischen, in Schlägereien ausartenden Demonstrationen, veranlassen Roth zu moralischen Stellungnahmen.
Diese Stadt, eine ordentliche Verborgenheit, eine planmäßig exakte Willkür, eine Ziellosigkeit von zweckhaft scheinendem Aspekt. Noch nie war so viel Ordnung auf Unordnung verwandt.
Roths Verhältnis zu Berlin schwankt ständig zwischen tiefsten Depressionen und größter Begeisterung. Er mag Berlin nicht. Aber er kann sich dennoch nicht dem spannenden Erlebnis des groben Alltags in dieser Moloch-Großstadt entziehen. Seine Feuilletons über das Berliner Stadttreiben sind, wie er selbst sagt, wunderbare, bunte Seifenblasen, wahre Regenbogenblasen. Die ersten Berliner Jahre werden für Roth Erfolgsjahre. Er machte Karriere als Journalist.
Ich schrieb die dümmsten Artikel und erwarb mir infolgedessen einen Namen.
Das Feuilleton entspricht als Genre seinem Gefühl von Menschlichkeit. Im Feuilleton kann Josef Roth alle großen Ereignisse ins Private, ins Menschliche umsetzen.
Jedes Ereignis von Weltgeschichtsqualität muss ich auf das Persönliche reduzieren, um seine Größe zu fühlen und seine Wirkung abzuschätzen. Das Diminutiv der Teile ist eindrucksvoller als die Monumentalität des Ganzen.
Einige Monate nach Roths Ankunft in Berlin reist Friedel ihm nach. Er schreibt an seine Mutter über Heiratspläne. Diese spricht sich dagegen aus. Die Mutter leidet an Gebärmutterkrebs, wird operiert und stirbt darauf. Was Roth über das Ende seiner Mutter empfindet, teilt er niemandem mit, er frisst es in sich hinein. Allerdings, bis zum Ende, haben die beiden nie zueinander gefunden. Im März 1922 lassen sich Friedel und Josef Roth im jüdisch-orthodoxen Ritus in Wien trauen. Heinz Lunzer sagt in seiner Roth-Biografie:
Was als glückliches Zusammenleben zwischen dem rasch berühmt werdenden Autor und seiner jungen Frau begann, entwickelte sich aus verschiedenen Gründen zu einem Fiasko. Friedel schien sich zwar an das elegante Leben in Berlin zu gewöhnen, das unstete Reisen war jedoch allem Anschein nach nicht nach ihrem Geschmack. War sie anfangs oft kränklich, so dass Roth sie zurückließ, so entwickelte sich langsam eine Geisteskrankheit, die ständige Aufmerksamkeit und Betreuung erforderte.
Sie leidet an Menschenfurcht, Grübelangst insbesondere. Sie geht den ganzen Tag über eine Furt in der Donau hin und zurück, stellt sich vor, das sei das Meer und lebt das Leben einer Schlingpflanze. Ich hätte nie geglaubt, dass ich ein kleines Mädchen so dauerhaft lieb haben könnte. Ich liebe ihre Scheu vor Geständnissen und ihr Gefühl, das Furcht und Liebe ist, und das Herz, das immer dasjenige fürchtet, was es liebt.
Ruths Frau war blass, ungewöhnlich hübsch und dunkelhaarig. Sie hat wenig gesprochen. Es war etwas Fremdes an ihr.
Sie war eine der schönsten Frauen, die ich je gekannt habe. Dunkel und reizvoll, leicht zitternd, wenn sie sich umwandte. Ruth liebte sie sehr.
Ruth und seine Frau haben sich sehr innig geliebt. Ich war immer dieser Meinung. Erst später erfuhr ich, dass es zwischen ihnen schwere Konflikte gegeben hat.
Innerhalb weniger Jahre wird Roth einer der gesuchtesten und bestbezahlten Autoren seiner Zeit. Er umgibt Friedel mit Luxus, stattet sie mit modischer Kleidung aus und repräsentiert mit ihr in Künstlerkreisen. Doch ist er nie frei von Eifersucht auf seine schöne, gesellschaftlich erfolgreiche, schüchtern, stolze Frau.
Statt eines eigenen Haushalts gab es ein unstetes Leben in Hotels mit jeweils nur kurzen Aufenthalten, bedingt durch die journalistischen Aufträge, aber auch durch die komplizierten Bedürfnisse seines Schreibens und seiner inneren Unrast. Fuhr er einmal ohne sie, setzte er sie unter Druck, indem er eifersüchtig und vorwurfsvoll ihre Briefe einforderte. Dies alles dürfte das Verhältnis zwischen den Ehepartnern zerrüttet haben. Friedel wurde von Roth gedrängt, ihre charmant naive Spontaneität zugunsten kühler, damenhafter Zurückhaltung zu unterdrücken.
Während sich in Europa die nationalen Bewegungen immer weiter ausbreiten, muss Roth in Berlin zusehen, wie rechtsradikale paramilitärische Gruppen in den Straßen randalieren, wie politischer Mord und Antisemitismus allmählich in die Tagesordnung übergehen. In mehreren Feuilletons nimmt er schon zu Beginn der 20er Jahre Stellung gegen die sich unpolitisch gebärdenden Schriftsteller Deutschlands.
Die Tradition des politisch indifferenten deutschen Dichterwaldes gebeut Schweigen in allen Fragen des öffentlichen Lebens. Niemals haben die deutschen Dichter so laut gesprochen, wie sie jetzt schweigen. Der deutsche Dichter wohnt in München und erlebt nicht die Materialisation der Brutalität Adolf Hitler.
1923 ist ein sehr erfolgreiches und produktives Jahr für Roth. Er kann seinen ersten Romanversuch, Das Spinnennetz, abschließen.
Den ersten Übermut, mich an einen Roman heranzuwagen, verschaffte mir ein guter Schnaps.
Nachdem er für Zeitungen in Wien, Prag und Berlin geschrieben hat, wird er im selben Jahr als hochbezahlter Mitarbeiter der Frankfurter Zeitung engagiert, der angesehensten deutschen Tageszeitung. Eine Mitarbeit, die sich, nicht ohne Probleme, über ein Jahrzehnt hinziehen und ihn in ganz Deutschland bekannt machen wird. Im Jahr darauf erhöht sich seine Produktivität noch. Er schreibt neben zahlreichen journalistischen Beiträgen zwei Romane hintereinander, Hotel Savoy und Die Rebellion. Roths feuilletonistischer Stil sollte richtungsweisend werden für Generationen von Journalisten nach ihm. Seine Berichte für die Frankfurter Zeitung entfernen sich selten von den gesehenen und erlebten Gegenständen, die ihnen zugrunde liegen. Immer sucht er den Menschen im Menschen.
Der Mann in der Herrentoilette ist uralt und graubärtig. Moos wächst in seinen Ohrmuscheln. Und in seinem Bart könnte ein Schwalbenpaar nisten und Junge bekommen und einen ansehnlichen Hausstand gründen.
Die Toilette befindet sich eine halbe Treppe tiefer, hinter der Garderobe und dem Buffet mit der blonden Bardame aus Blut und Wachs. Die Klänge der Jazzbands müssen sich durch die gut genährten Herrenpelze zwängen, ehe sie die Treppe hinunterrollen können. Unten kommen sie dünn und ein bisschen ramponiert an und bergen sich in den moosigen Ohren des uralten Mannes. Der Mann in der Toilette hat einen gebeugten Rücken und zitternde Knie. Die Gäste aber, die ihn besuchen, sind tannenschlank, mit einer Taille begabt und mit wattierten Schultern. Sie besitzen Ringe und blitzende Krawattennadeln und ihre Karriere wie ihre Aktien haben eine steigende Tendenz. Der alte Mann streicht mit behutsamer Bürste an den Jünglingen herum, wie man Staub wischt von kostbarem Porzellan. Dann entfernen sich die Jünglinge mit wippenden Hüften, den Rhythmus des kommenden Tanzes schon im prophetischen Blut. Sieghaft, strahlend, aufgefrischte Salonlöwen steigen sie aus der Tiefe empor. Der alte Mann bleibt unten, eine halbe Treppe tiefer als die anderen, im Reich des Wassers, des Unterleibs und der Maniküre. Er hat Bürsten ohne Zahl, aber er bürstet andere. Was in der Welt vorgeht, erfährt er spät, wenn die Zeitung ihre Aktualität verliert und in jenen Zustand übergeht, in dem ihr nur mehr der Weg alles Irdischen übrig bleibt. Der alte Mann in der Toilette weiß immer die altbackenen Neuigkeiten. Eine halbe Treppe hinter dem Lauf der Zeit bleibt er. Es ist eine große Einsamkeit um ihn.
Als Hindenburg im März 1925 als Kandidat der Rechten zum Reichspräsidenten gewählt wird, tut Roth, was er kurz vorher angekündigt hatte.
Wenn es Hindenburg wird, reise ich ab. Ich weiß, was dieser Wahl folgen wird.
Mit dem Gedanken, nach Paris zu gehen und sich nur seiner schriftstellerischen Arbeit zu widmen, hat er sich schon seit der Veröffentlichung seiner ersten Bücher befasst. Er glaubt, der Journalismus nehme ihm seine beste Kraft. Und so will er die Mitarbeit bei der Frankfurter Zeitung aufgeben. Auch weil sie den reaktionären Tendenzen in der deutschen Innenpolitik zu sehr nachgebe.
Von dieser verdammten Zeitungsschreiberei habe ich genug. Ich gehe nach Paris und schreibe Romane.
Dieser Entschluss wird im Mai in die Tat umgesetzt. Allerdings erreicht die geschickte Vermittlung des Leiters der Feuilleton-Redaktion der Frankfurter Zeitung, Benno Reifenberg, einen Kompromiss, der es ermöglicht, Roth als Berichterstatter aus Paris weiter im Mitarbeiterstab der Zeitung zu behalten. Auf die solide ökonomische Grundlage als Journalist kann Roth ohnehin nicht verzichten, da er immer mehr Geld ausgibt, als er verdient. An Benno Reifenberg, mit dem ihn zu der Zeit eine enge Freundschaft verband, schreibt er begeistert aus der französischen Metropole.
Paris, den 16. Mai 1925. Sehr verehrter Herr Reifenberg, dieser Brief darf Sie nicht glauben lassen. Ich wäre verrückt geworden vor Entzücken über Frankreich und Paris. Ich schreibe ihn in klarster Geistesgegenwart, im Vollbesitz meiner Skepsis und auf die Gefahr hin, eine Schmockerei zu begehen. Das Schlimmste, was mir passieren könnte. Wer nicht in Paris war, ist nur ein halber Mensch und überhaupt kein Europäer. Es ist frei, geistig im edelsten Sinn und ironisch im herrlichsten Pathos. Jeder Chauffeur ist geistreicher als unsere Schriftsteller. Wir sind wirklich ein unglückliches Volk. Die Viehtreiber, mit denen ich frühstücke, sind vornehm und edel, mehr als unsere Minister. Die Kinoreklamen enthalten mehr Fantasie und Psychologie als unsere modernen Romane. Die Soldaten sind verspielte Kinder, die Polizisten amüsante Feuilletonisten. Die ganze Stadt ist ein Protest gegen Hindenburg, Preußen, Stiefel, Knopf.
Zu Paris spürt Roth Liebe auf den ersten Blick. Die lockere, offene Atmosphäre ist ihm wie ein leuchtender Kontrast zu Deutschland. Ein vitales Gegenbild zu Enge und Nationalismus. Der innere Aufschwung, den er in Frankreich erfährt, setzt in ihm neue Kräfte frei. Wie selten fühlt er in sich Hoffnung und Zuversicht. Das soll allerdings, wie kann es anders sein, nicht lange währen. Schon im folgenden Jahr wird er gebeten, seine Pariser Stellung an einen anderen Journalisten abzutreten. An Reifenberg schreibt er:
Sie ahnen nicht, wie viel privat und die literarische Karriere betreffend mir zerstört wird, wenn ich Paris verlasse.
Roth ist gekränkt und will aus der Frankfurter Zeitung endgültig ausscheiden. Schließlich einigt man sich wieder. Er wird als Feuilleton-Korrespondent nach Moskau geschickt. 5 Monate lang reist er durch Russland. Der unmittelbare Kontrast zu dem lebensfreudigen Paris färbt Roths Blick auf das junge, kommunistische Russland. Er will aber bewusst unpolitisch sein, unbefangen von allen Vorurteilen den Sowjetstaaten gegenüber.
Das Problem ist hier keineswegs ein politisches, sondern ein kulturelles, ein geistiges, ein religiöses, ein metaphysisches. Wenn ich ein Buch über Russland schreiben würde, so müsste es die erloschene Revolution darstellen. Einen Brand, der ausglüht, glimmende Überreste und sehr viel Feuerwehr.
In seinem Tagebuch finden sich, aus heutiger Sicht, weitblickende, durch persönliche Erfahrung gereifte, fast prophetische Ansichten über den Marxismus.
Je länger ich hier bin, desto unwahrscheinlicher kommt mir eine Revolution im Westen vor. Immer mehr glaube ich, dass Marx verschiedene allerwichtigste Faktoren mitzurechnen einfach vergessen hat, dass eine Zeit kommen könnte, in der dank der Zivilisation alle Menschen Kapitalisten oder wenigstens psychisch Kapitalisten, ich meine Bürger, werden könnten. Hat er es bedacht? Hat er es bedacht, dass im Mann, der nur 2 Stunden an der Maschine steht, kein Revolutionär mehr ist? Ja, ich glaube, dass schon 10- und 8-stündige Arbeit Revolutionen im Westen verhindern oder erschweren. Der Durchschnittsmensch ist zu genügsam, denn er ist Naturmensch. Ein Spaziergang in der Sonne vertreibt ihm alle aufrührerischen Gedanken. Eine Revolution wird sein, aber vielleicht wird sie gar nichts mehr mit den materiellen Inhalten des Marxismus und Sozialismus zu tun haben.
Nach seiner Russlandreise gerät Roth in eine Krise. Dazu trägt auch die Einsicht bei, dass eine Erlösung der Menschheit durch eine vernünftige sozialistische Politik, an die er in den frühen 20er Jahren noch geglaubt hatte, für ihn zu einer unausführbaren Utopie geworden ist. Er ist jetzt überzeugt, dass der Kommunismus in der Form des totalitären Staates den Menschen nur noch mehr sich selbst entfremdet.
Ich werde immer einsamer. Selbst meine Frau entfernt sich von mir, trotz ihrer Liebe. Sie ist normal und ich bin, was man verrückt nennen muss. Mich erregt jetzt alles, das Gespräch am Nachbartisch, ein Blick, ein Kleid, ein Gang. Es ist wirklich nicht normal.
Die schon Jahre andauernde Krankheit seiner Frau wird 1928 als unheilbare Schizophrenie diagnostiziert. Roth hatte es seit langem befürchtet. Er weiß keine andere Wahl als Friedel für immens hohe Pflegekosten in einem Wiener Privatsanatorium unterzubringen.
10 Jahre meiner Ehe mit diesem Resultat haben mir 40 bedeutet und meine natürliche Neigung, ein Greis zu sein, unterstützt das äußere Unglück in einer schrecklichen Weise.
Eine Freundin, die ihn in dieser Zeit kennenlernt, erinnert sich.
Als ich Josef Roth zum ersten Mal sah, da hatte ich das Gefühl, einen Menschen zu sehen, der einfach vor Traurigkeit in den nächsten Stunden stirbt. Seine runden blauen Augen starrten beinahe blicklos vor Verzweiflung und seine Stimme klang wie verschüttet unter den Lasten von Gram.
Gott hat mich geschlagen. Es ist ein Fluch, der mich getroffen hat. Ich bin gläubig genug, um an einen Fluch zu glauben.
Aus Anlass seines Buches »Juden auf Wanderschaft« hatte Roth 1927 den damals weltweit bekannten Schriftsteller Stefan Zweig kennengelernt. Es entwickelte sich eine enge, zum Teil sehr konfliktreiche Freundschaft zwischen den beiden Männern. In seinen Briefen an Zweig nimmt Roth kein Blatt vor den Mund. Er schreibt aufrichtig, allerdings nur mit der Aufrichtigkeit des Augenblicks. Der Freund und spätere Herausgeber seiner Briefe, Hermann Kesten.
Häufig saß ich müßig neben Roth und er schrieb Briefe, 2, 1/2 Dutzend, 1 Dutzend Briefe hintereinander weg, mit hurtiger Präzision und winziger Schrift. Ohne Unterbrechung, als schriebe er unter Diktat. Ein entschlossener Schreiber, der jedes Wort wog, jeden Einfall, jede Empfindung mit der Genauigkeit einer Goldwaage. Zugleich schrieb er mit der prägnanten Geschwindigkeit eines Fußballmittelstürmers.
Sehr verehrter, lieber Stefan Zweig, ich klage nicht vor Ihnen, damit Sie gerührt werden. Ich klage gar nicht. Glauben Sie es mir doch endlich. Ich weiß, dass ich das Unglück anziehe. Ich habe mich daran gewöhnt. Ich will nicht, dass Sie Ihre Heiterkeit durch mich beeinträchtigen. Sie sind anderen Gesetzen unterworfen. Sie sind, wie oft soll ich Ihnen das sagen, einer von den Gesegneten. Bleiben Sie es. Lassen Sie mich.
Lieber Freund, ich schäme mich ein wenig vor Ihnen, dass mein Leben so glatt läuft, wo ich im Tiefsten nicht nur keine Angst, sondern ein geheimnisvolles Verlangen nach tragischen Erschütterungen habe. Aber es wäre unredlich, die Fremden als eigene zu nehmen. Herzlichst, Ihr Stefan Zweig.
Josef Roth hat zu dem 15 Jahre älteren Zweig eine Beziehung, die in gewisser Weise auf Berechnung basiert. Er fühlt sich gereizt, dass Zweig ihn wie ein Vormund mit Plänen und guten Vorsätzen erziehen will. Und es reizt ihn auch, dass Zweig seine Bittbriefe um Geld positiv bescheidet. Roth verachtet jeden, der ihm Geld gibt, weil er sich dadurch abhängig macht.
Es ist möglich, dass ich sündige, indem ich viel mehr Geld verbrauchen muss, als würdigere brauchen. Ich tröste mich mit dem feigen Gedanken, dass ich weniger Jahre zu leben habe als die Würdigen. Ich habe keinen Lebensplan. Musik.
1930 erscheint als Vorabdruck in der Frankfurter Zeitung sein Hauptwerk Hiob, der Roman eines einfachen Mannes. Dieses Buch macht Roth auch im Ausland berühmt. Es erzählt die Geschichte eines Wunders. Der Titelheld des Romans, der das Vertrauen auf Gott nach einer langen Kette von Schicksalsschlägen verloren hat, findet durch ein Wunder am Ende wieder zum Glauben an ihn zurück. Es liegt nahe, zwischen den Zeilen die verzweifelte Hoffnung auf ein Wunder zu lesen, das seine Frau Friedel von der Geisteskrankheit heilen sollte. Roth selbst war jedoch nie wirklich im traditionellen Sinne religiös.
Ich hasste den Teufel, aber an Gott glaubte ich nur schüchtern, und während ich genau wusste, dass er nicht existierte, betete ich dennoch zu ihm.
Mehrere Freunde Roths berichten von seinem starken Hang zur Wundergläubigkeit.
Roth war abergläubig. Er schwor darauf, dass die Begegnung mit Schimmeln Glück brächte, was für ihn gleichbedeutend mit dem Eintreffen von Geld war. Mangels weißer Pferde begnügte er sich mit weißen Automobilen. Es war rührend, wie kindlich dieser Mensch sein konnte.
Wirkliche Wunder bleiben in Roths Leben leider aus. Es gibt sie nur in seiner Fantasie und als Erfindungen in den Romanen und Legenden. Dafür aber besitzt er einen scharfen, vorausschauenden Blick auf die kommenden Ereignisse.
Ich fürchte, ich werde jede Gesellschaft aufgeben, alle Verbindungen abbrechen müssen. Ich schäle die Haut von den Dingen und Menschen, lege ihre Geheimnisse bloß. Früher als das Objekt, das ich betrachte, weiß ich, wie es sich gestalten wird, verändern und was es tun wird. Ich werde den anständigen Menschen gefährlich, einfach durch mein Wissen von ihnen.
Die Fähigkeit, vorauszusehen, wird bei ihm oft zur Ursache seiner Depressionen. So auch die Ahnung von den verheerenden Folgen der Entwicklung in Deutschland, die für ihn seit langem erkennbar ist.
Ich kann nicht sehen, wie ganz Deutschland ein großer masurischer Sumpf wird. Wäre ich jetzt dort, ich würde wahnsinnig. Ich wäre imstande, jemanden zu erschießen, Bomben zu werfen. Ich glaube, ich würde dort ein Ende nehmen und kein Gutes. Es ist wieder einmal die Zeit, in der ich meine Existenz vollkommen umändern muss.
Vor diesem Hintergrund beginnt Roth, sich weiter umzudichten, sein früheres Leben abzustreifen. Er richtet sich immer mehr in seine imaginäre österreichische Behausung ein. David Bronson meint,
mit dem österreichischen Offiziershabitus, den er sich zugelegt hatte, dem Schnurrbart, den er sich zu dieser Zeit wachsen ließ, den engen Hosenbeinen, dem nunmehr obligatorischen Spazierstock, dem wehenden Mantel mit dem hochgeschlagenen Kragen, der betont aufrechten Haltung und den vollendeten österreichischen Manieren, lebte Roth unverkennbar in der verflossenen Welt der Habsburger Monarchie.
Das Unbehagen an der Gegenwart verschärft in ihm das Heimweh nach der Vergangenheit. Roth dichtet die Welt seiner Jugend um zu einer rückwärtsgewandten Utopie. Ohne seine jüdische Herkunft und Erziehung in Abrede zu stellen, stilisiert er sich dann ab 1933 sogar als katholischen Untertanen des österreichischen Kaisers.
Ich bin ein Franzose aus dem Osten, ein Humanist, ein Rationalist mit Religion, ein Katholik mit jüdischem Gehirn.
Er glaubt, die menschliche Niedertracht zwinge ihn zur Heuchelei. Er müsse sich eine Maske aufsetzen, sich eine Haltung geben, wenn er sich in der groben Welt behaupten wolle. Allerdings gelingt ihm diese List nur halbwegs. Durch das übermäßige Trinken, das ihm nach der Erkrankung seiner Frau, an der er glaubt, schuldig zu sein, wieder zur Gewohnheit geworden ist, entstehen bald die ersten körperlichen Leiden.
Zu meinem schrecklichen Husten kommen noch seit 3 Tagen geschwollene Beine und Füße. Ich kann kaum noch die Schuhe anziehen und liege nachts mit hochgestreckten Beinen, wobei ich natürlich nicht schlafen kann. Ich fürchte, mein Herz arbeitet nicht mehr.
Musik. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 war Roth endgültig nach Paris übergesiedelt. Er wohnt dort, abgesehen von einigen Reisen in noch zugängliche Länder, bis zu seinem Tod. Grundsätzlich lehnt er nach dem Januar 1933 alle Angebote ab, in Deutschland zu publizieren. An den immer vorsichtigen, stets zurückhaltenden Stefan Zweig schreibt er:
Inzwischen wird es Ihnen klar sein, dass wir großen Katastrophen zutreiben. Abgesehen von den privaten, unsere literarische und materielle Existenz ist ja vernichtet, führt das Ganze zum neuen Krieg. Ich gebe keinen Heller mehr für unser Leben. Es ist gelungen, die Barbarei regieren zu lassen. Machen Sie sich keine Illusionen. Die Hölle regiert.
Stefan Zweig, der in Salzburg ein abgesichertes bürgerliches Leben lebt, hat noch keine Stellung zu den Vorgängen in Deutschland bezogen. Zu viel steht für ihn und sein Werk materiell auf dem Spiel.
Lieber verehrter Freund, Sie müssen sich endlich fassen und anfangen, klar zu sehen. Unsere Bücher sind im Dritten Reich unmöglich. Die Buchhändler werden uns ablehnen. Die SA-Sturmtruppen werden die Schaufenster einschlagen. Es gibt keinen Kompromiss mit diesen Leuten. Passen Sie auf. Was mich persönlich betrifft, sehe ich mich genötigt, zufolge meinen Instinkten und meiner Überzeugung absoluter Monarchist zu werden. Ich bin ein alter österreichischer Offizier. Ich liebe Österreich. Ich will die Monarchie wieder haben und ich will es sagen. Ich nehme an, dass Sie mich für einen Romantiker halten werden.
Als Zweig Monate später noch immer die Entscheidung hinauszögert, seinen deutschen Verlegern aufzukündigen, wird Roth deutlicher.
Ich beschwöre Sie, hören Sie endlich mit jedem Versuch auf, nach Deutschland auch nur die dünnsten Fäden zu spinnen. Jedermann, ganz gleichgültig, wer er ist, wie er früher war, der öffentlich heute in Deutschland tätig ist, ist eine Bestie. Sie müssen entweder mit dem Dritten Reich Schluss machen oder mit mir. Sie können nicht irgendeine Beziehung zu einem Vertreter des Dritten Reiches haben. Und das ist dort jeder Verleger und zugleich zu mir. Ich mag es nicht. Ich kann es nicht verantworten. Nicht vor Ihnen, nicht vor mir.
Josef Roths finanzielle Lage im Exil ändert sich sehr rasch. Er hat seine bisherigen Einnahmequellen mit einem Schlag verloren. Sein zweites Hauptwerk, Radetzky-Marsch, die Geschichte dreier Generationen zu Lebzeiten des Kaisers Franz Josef, war 1932 beim Verlag Kiepenheuer erschienen, allerdings kommt ihm der große Erfolg des Buches nicht zugute. Die Gestapo beschlagnahmt die Bücherbestände des Verlages, was schließlich zu dessen Liquidation führt. Wegen der strengen Devisengesetze kann Roth nur wenig Geld in die Schweiz retten. Auch der große Betrag für die Filmrechte an Hiob wird von der amerikanischen Firma nicht nach Paris, sondern nach Berlin geschickt. Roth ist außer sich. Ihm werden nicht nur die Einnahmen vorenthalten, das Geld kommt sogar noch dem Nazistaat zugute. Zwar findet er im Exil einige holländische Verlage für seine neuen Werke und ist eigentlich unter den Exilautoren einer der besten Verdiener, doch steigt auch sein Geldbedarf durch den zunehmenden Alkoholismus und die Verpflichtung, für seine geisteskranke Frau und verschiedene andere Menschen zu sorgen. Während seine Bittbriefe an Stefan Zweig häufiger und verzweifelter werden, wird für ihn selbst das Helfen zum Mittelpunkt.
Was geht mich die Literatur an? Das Einzige, worauf es ankommt, ist, dass die Menschen zu essen haben.
Er hatte nichts und gab. Er war selbst hilflos und half. Wie ohne Heimat fühlten eine Art Geborgenheit im Schutz seiner Ohnmacht.
Lieber Stefan Zweig, wenn jemand sich in drängendster Not befindet, gerate ich in die höchste Panik. Gott vergebe es mir, dass ich es sage und sogar aufschreibe. 50% meiner Schulden habe ich für andere gemacht, genauso wie die Hälfte meines Lebens den anderen gehört.
Roth scheut in seinen flehenden Bittbriefen an Zweig auch keineswegs Gefühlserpressung und macht ihn für seine Rettung verantwortlich, die gleichzeitig die Rettung anderer bedeutet.
Lieber Freund, glauben Sie mir, so sehr ich glaube, dass die Not meine Muse ist, so deutlich sehe ich auch, dass sie mich zum Selbstmord treibt. Ich kann nicht mehr mit 5 Francs in der Tasche leben. Es ist unmöglich, dass ich diese Zeit überlebe. Bedenken Sie, dass ich 20 Jahre gehungert habe, 4 Jahre Krieg geführt, weitere 6 bittere Not gelitten. Erst seit 3 Jahren habe ich halbwegs gelebt. Jetzt dieses sogenannte Weltgeschehen und vorher die Geschichte mit meiner Frau. Glauben Sie mir, noch nie hat einem Alkoholiker der Genuss des Alkohols so wenig gefallen wie mir. Gefallen einem Epileptiker seine Anfälle? Gefallen einem Wahnsinnigen seine Tobsuchtsanfälle? Sie sind klug, ich bin es nicht. Aber ich sehe, was Sie nicht sehen können, weil Ihre Klugheit eben Ihnen erspart, zu sehen. Sie haben die Gnade der Vernunft und ich die des Unglücks. Geben Sie mir keine Ratschläge mehr, helfen Sie mir oder handeln Sie für mich. Ich gehe unter.
Es werden nur wenige Exemplare von Roths Büchern durch die holländischen Exilverlage verkauft. Und sein Einkommen schrumpft auf einen Bruchteil von dem zusammen, was er ein paar Jahre zuvor in Deutschland verdient hatte. Durch die dauernden Vorschüsse für seine noch zu schreibenden Bücher kommt er zusätzlich in einen Zeit- und Schreibzwang, der sich negativ auf die Qualität seiner Werke auswirkt. Gleichzeitig kann Roth die kostspieligen Bedürfnisse nicht aufgeben. Finanzielle Einschränkung ist für ihn so etwas wie der Verlust eines letzten Halts. Die ständige Geldnot und die Aussichtslosigkeit auf ein ruhigeres Leben stürzen ihn immer tiefer in die Alkoholsucht.
Um Gottes Willen, Freund, sammeln Sie sich. Ich habe zum ersten Mal wirkliche Angst um Sie. Sie müssen mit dem Saufen Schluss machen. Sie müssen 4 Wochen lang eine regelrechte Entziehungskur vornehmen. Ich bitte, glauben Sie mir, ich würde es Ihnen nicht raten. Sie wissen, ich fordere es seit 1 Jahr. Nur das kann jetzt helfen, nichts anderes.
Machen Sie sich bitte um mein Trinken gar keine Sorgen. Es konserviert mich viel eher, als dass es mich ruiniert. Ich will damit sagen, dass der Alkohol zwar das Leben verkürzt, aber den unmittelbaren Tod verhindert. Und es handelt sich für mich darum, nicht das Leben zu verlängern, sondern den unmittelbaren Tod zu verhindern. Ich kann nicht auf Jahre hinausrechnen. Ich versetze gewissermaßen die letzten 20 Jahre meines Lebens beim Alkohol, weil ich noch 7 oder 14 Tage Leben mir gewinnen muss. Freilich kommt dann, um beim Bilde zu bleiben, plötzlich ein Punkt, wo der Wucherer vor der Zeit über einen herfällt. So ungefähr ist die Situation.
Die tägliche Alkoholration muss herabgesetzt werden. Erfinden Sie keine Sophismen, dass der Schnaps edel, weise, produktiv mache. Er erniedrigt. Nicht wir allein können Ihren Zusammenbruch aufhalten. Sie müssen mithelfen.
Meine Freundschaft ist Ihnen unangenehm? Sagen Sie es sofort. Seit langem weiß ich, dass meine Freundschaft peinlich werden muss, eines Tages.
Sie können mir noch so böse Briefe schreiben. Ich werde Ihnen nicht böse sein.
Lieber Freund, ich kann Sie nicht von der freundschaftlichen Pflicht befreien, mich zu retten. Sie sind der Einzige, der mir tatsächlich helfen kann. Nur mit Ihnen kann ich mein Leben verändern und retten. Bitte antworten Sie mir sofort und helfen Sie mir und retten Sie mich wirklich.
Es hieß, er stelle abends vor dem Zubettgehen ein Wasserglas voll starken alkoholischen Getränks auf einen Tisch in der entgegengesetzten Zimmerecke, um vormittags aus den Federn zu kommen und als Köder für den nächsten Tag.
Heimlich, zäh, geradezu listig tat er alles, um sich die Qual des Wartens in der Emigration zu verkürzen, den Schmerz durch die konstante Zufuhr von Alkohol zu beschwichtigen.
Roth war von einer tiefen Melancholie der Welt gegenüber besessen. Im Grunde genommen wollte er sehr früh sterben.
Ich arbeite inzwischen, um mich zu betäuben, um zu fliehen. Ach, ich lebe überhaupt nicht mehr. Ich lebe nur auf einem Umweg durch meine Bücher.
Wenige Monate vor seinem Tod erzählt ihm jemand von der zufälligen Begegnung mit einem angetrunkenen Clochard, der um eine kleine Gabe bettelte und der dann versprach, diese Spende, wenn er sie einmal zurückzahlen könne, nach der Heiligen Messe in einer vorab besprochenen Kirche zugunsten der Heiligen Therese abzugeben. Roth ist begeistert.
Daraus werde ich eine Geschichte machen. Sie wird meine letzte sein.
Die Geschichte, die er dann in wenigen Wochen schrieb, wurde die Legende vom Heiligen Trinker. Sie beschreibt heiter melancholisch eine Reihe von Wundern, die jenem Pariser Clochard zuteil werden. Immer wieder erhält und vertrinkt dieser ansehnliche Summen, hat aber am Ende den Schuldbetrag für die heilige Therese beisammen. Wunder, auf die Roth selbst sein Leben lang vergeblich gehofft hat. Diese Novelle, die viele für seine schönste halten, endet mit den Worten:
Gebe Gott uns allen, uns Trinkern, einen so leichten und so schönen Tod.
Josef Roths Bitte um einen solchen Tod wurde nicht erhört.